M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Trigger Warning. In dieser Folge von M94.5 to go geht es um sexualisierte Gewalt. Wenn es dir mit dem Thema nicht gut geht, dann höre dir die Folge bitte nicht oder nicht alleine an.
Ein historisches Gerichtsurteil. Anfang Januar hat ein südkoreanisches Gericht Japan zur Zahlung von Schadenersatz nach einem jahrelangen Rechtsstreit verurteilt. Der japanische Staat soll demnach eine symbolische Summe von umgerechnet 70.000 Euro an die sogenannten Trostfrauen zahlen. Gegen das Urteil hat die japanische Regierung bereits protestiert und auch auf die fehlende Zuständigkeit verwiesen. Aber weshalb genau befinden sich nun zwei Länder in einem Streit, in dem es vor allem um sexuelle Gewalt gegen junge Mädchen und Frauen geht? Mein Name ist Stefanie Haas.
Mein Name ist Anais Sanchez und ihr hört M94.5 to go. Trostfrauen. Das ist ein Euphemismus für über 200.000 Frauen und Mädchen, die während des Zweiten Weltkriegs in japanischen Militärbordellen zur Prostitution gezwungen wurden. Sie stammten aus 14 Ländern, darunter auch Japan selbst, Südkorea, China, Taiwan und viele mehr. Lange wurde über das Thema sowohl in Japan als auch in Südkorea geschwiegen. Erst in den 80er, 90er Jahren begann die Auseinandersetzung in der koreanischen Gesellschaft. 2015 wird der Streit auf bilateraler Ebene zunächst beigelegt, bleibt aber bis heute eigentlich ungelöst. Insbesondere die Opfer fühlen sich übergangen und ungehört. Der Konflikt muss international und intersektional gedacht werden, sagt Natalie Han, Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbandes. Im Oktober 2020 hatte dieser die Aufstellung der Friedensstatue in Berlin-Mitte beantragt und auch genehmigt bekommen. Diese Statue soll im Allgemeinen an die Opfer von sexualisierter Gewalt erinnern, aber eben auch im Besonderen an die sogenannten Trostfrauen. Japanische GeschichtsrevisionistInnen und NationalistInnen reagierten daraufhin mit einem Brief an deutsche WissenschaftlerInnen mit Japan-Bezug. In ihrem Schreiben fordern sie den Abriss der Statue. Sie behaupten, es gäbe keine Beweise für die Involvierung der japanischen Armee in sexuelle Versklavung und das Andenken der japanischen Soldaten würde durch Denkmale wie die Friedensstatue in Berlin verunglimpft. Auch Professor Steffi Richter hat diesen Brief erhalten. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Geschichtsrevisionismus in Ostasien und betont, dass die sogenannte Trostfrauenproblematik auch eine Chance ist, die eigene Kultur und Geschichte zu reflektieren. Unter anderem darüber haben wir mit Professor Steffi Richter und Natalie Hahn gemeinsam gesprochen.
Dann begrüße ich bei uns Frau Natalie Hahn, Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbandes e.V. Was ist denn genau Ihr Bezug zum Thema Trostfrauen? Wie kamen Sie überhaupt dazu?
Ich bin seit 1978 in Deutschland und habe hier die Schule besucht und studiert und bin seit 1987 in Berlin, also bevor die Mauer fiel, und seither bin ich ja auch aktiv mit allem, was ich machen kann. Ja, es ist vielleicht auch eher so eine persönliche Geschichte. Als ich nach Deutschland kam, habe ich nachmittags zufällig im Fernsehen eine Aufklärungssendung über die sexualisierte Gewalt oder Vergewaltigung gezeigt. Und ich kam aus Südkorea und damals war es eigentlich ganz schlimm, wenn ein Mädchen nicht Jungfrau ist und sexuelles Empfinden alles gar keinen Platz hatte. Und eine Prostituierte wäre die allerletzte, die es in der Gesellschaft gibt. Und in dieser Sendung wurde gerade damals eine Aktivistin, die ehemalige Prostituierte war und die Bewegung, die Hurenbewegung gegründet hat, die von der Organisation Hydra war, in dieser Sendung vertreten, weil damals ein Gerichtsurteil fiel, dass eine Prostituierte nicht vergewaltigt werden kann. Und darauf haben sie wirklich ganz viele Betroffenen selbst also organisiert und gesagt, dass auch die Prostituierte auch normale Frauen sind. Und in dieser Sendung war ich dann einfach so sprachlos, dass jemand, der selbst sagt, ich bin eine Prostituierte und sitzt so selbstbewusst vor der Kamera und sich selbst gezeigt hat. Und das hat mich dermaßen beeindruckt. Und diese Geschichte hat mich dann immer verfolgt, bis das wirklich auch die erste Zeitzeugin, die es im Fernsehen in Kamera gezeigt hat. Und das hat diesen Mut habe ich immer bewundert. Und deswegen, also glaube ich, habe ich mich einfach in diese Geschichte verliebt und denke, das ist so, so wichtig. Und habe ich auch bei meinen ganzen Vortragsreihen immer wieder junge Frauen getroffen, auch ältere, die auch betroffen waren, die sich immer bei mir bedankt hat, dass ich von dieser Geschichte erzähle. Und ich denke, wenn es nur einer einzigen Frau Mut machen würde und helfen würde, dass es wirklich solche mutigen Frauen gibt und die gesamte Frauenbewegung in Südkorea so stark ist, auch in ganz Asien. Und das sollten die Menschen in Deutschland wissen.
Jetzt geht es bei den sogenannten Trostfrauen ja nicht um Prostituierte, die sich quasi freiwillig aus eigenen Stücken prostituiert haben. Und Sie sagen auch, dass der Streit um die Trostfrauenfrage eigentlich gar kein diplomatischer Streit zwischen den Regierungen Japans und Südkoreas ist. Was meinen Sie genau damit?
Ja, es wird ja oft so wahrgenommen, als die südkoreanische und japanische Regierung sich um diese Trostfrauen streiten würde. Aber in der Realität, in Wirklichkeit ist das eigentlich gar nicht so. Wie gesagt, also die Trostfrauen-Thema war verboten, dass wir darüber sprechen bis 1991 oder Anfang der 90er Jahre. Und als sich die ersten Frauen auch geoutet hat, waren eigentlich viele, viele koreanische Männer auch dagegen. Und die Regierung hat sich dann immer zurückgehalten, weil sie sich in diese Sache nicht stellen wollten. Es gab 2011 eine Klage seitens von Trostfrauen, von den Betroffenen, dass sie gesagt haben, die südkoreanische Regierung würde sich so wenig für sie einsetzen aus internationalen Raum und diplomatisch. Und das südkoreanische Gerichtshof hat das verfassungswidrig erklärt. Und seither ist das ein bisschen mehr das Engagement. Aber es ist letzten Endes so, dass die südkoreanische Botschaft auch in Berlin nie etwas getan hat, eher im Gegenteil. Also in den letzten Jahrzehnt haben sie immer gesagt, Frau Han, haben Sie ein besseres Südkorea zu erzählen? Das ist doch so unangenehm. Warum machen Sie das? Und Sie wissen doch, das ist so ein sensibles Thema und wir wollen da uns da nicht keine Stellung nehmen. Und es ist in der Tat auch sehr, sehr langsam und bekanntlich wurde dann am 28. Dezember 2015 die sogenannte japanisch-koreanische Vereinbarung geschlossen. Und diese Vereinbarung ist wirklich ganz tragisch, weil sie gar nicht den Betroffenen angehört wurde bei dieser Vereinbarung. Die beiden Außenminister sich Hand gegeben und gesagt, jetzt ist alles geklärt, wir werden niemals darüber reden. Und daraufhin sind die Betroffenen ganz sauer und weil sie auch wollen, dass man einfach drüber redet, wenn es geht ja nicht nur um die Entschädigung, sondern Aufarbeitung der Geschichte und dass das irgendwie in der Gesellschaft auch aufgeklärt wird. Und genau diesen entscheidenden Punkt folgen die beiden Regierungen nicht.
Bei uns ist heute außerdem auch Professor Steffi Richter zu Gast. Sie ist Professorin für Japanologie an der Universität Leipzig und auch Unterstützerin der Friedensstatue. Frau Richter, können Sie uns vielleicht kurz Ihren Bezug zum Thema erläutern?
Anfang der 2000er, ja eigentlich noch eher so um die Jahrtausendwende herum, poppte damals gerade zu dieser Zeit so eine Art Hochzeit von Geschichtsrevisionismus auf über die Schulbuchproblematik. Das ist immer wieder ausgelöst worden und die sogenannten Trostfrauen sind immer wieder auch im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Aber es geht auch um andere wie Nanking-Massaker, Tokio-Tribunal, Okinawa-Battle. Also ich sag mal, alle nicht wirklich geschichtspädagogisch aufgearbeiteten Probleme aus der dunklen Zeit des Zweiten Weltkrieges und der Kolonialzeit Japans, die sind in dieser Zeit quasi zum dritten Mal über die Schulbücher hochgekocht und diesmal aber eben doch in einem etwas anderen Kontext als zuvor schon in den 50er oder in den 80er Jahren. Und das war für mich und Kollegen an der Uni der Anlass, dass wir dann ein Projekt beantragt haben bei der VW-Stiftung damals, Geschichtsrevisionismus in Ostasien. Das haben wir dann auch bewilligt bekommen und haben dann 3 Jahre dazu gearbeitet. Und seitdem bin ich eigentlich immer wieder vor allem über die Schulbücher mit diesem Thema befasst. Und die Frage war für uns, warum poppt das sozusagen immer wieder über die Geschichtserziehung, ja, also über die Bildungspolitik insgesamt in geschichtspolitischen Zusammenhängen in unseren Gesellschaften auf, in Japan, aber auch bei uns. Und dem sind wir nachgegangen und seitdem lässt mich das auch nicht mehr los, weil eben auch immer wieder also diese Fragen hochkommen. Wir kamen dann wieder in Kontakt mit Nathalie. Wir hatten eigentlich immer über diese Themen und auch andere Kontakt miteinander über die Bundeszentrale für politische Bildung.
Jetzt haben Sie uns gesagt, dass diese Statue fälschlicherweise Trostfrauenstatue genannt wird, oft in den Medien. Und was ist denn das Problem daran? Warum ist es keine Trostfrauenstatue? Und es gab so immer wieder den Vorwurf, vor allem von GegnerInnenseite, dass zum Beispiel jetzt die Statue an sich nicht das Problem sei, aber die Plakette, die da drauf ist, dass die sozusagen zu politisch sich einmischt in den Streit zwischen Japan und Korea. Warum sagen Sie, es ist keine Trostfrauenstatue, sondern eine Friedensstatue?
Ja, weil die ja Friedensstatue heißt. Der Name ist offiziell auf Koreanisch. Mädchenstatue für den Frieden. Und wir haben sie als Friedensstatue genannt, weil warum haben sie das Friedensstatue genannt? Es würde ja wirklich in dieser Behauptung zum Beispiel von dem Bezirksamt Mitte, haben sie gesagt, diese Friedensstatue würde den Frieden in Ostasien gefährden, weil das zwischen Südkorea und Japan so ein konfliktreiches Thema ist und dann auch noch China und wir sehen, wie viele andere Länder davon betroffen ist. Und dass es einfach sehr ein politisch hoch brisantes Thema ist, würde die Sicherheit in Ostasien gefährden. Aber an sich geht es ja wirklich darum, dass es immer, wenn es Krieg gibt, natürlich auch zu Friedenszeiten, werden ja auch die Frauen ja wirklich massenvergewaltigt. Oder systematisch, oder ja, wir bei diesen Trostfrauen reden wir von einem System. Und das müssen wir also auch genauer auch untersuchen, mit welcher Ideen sie die Frauen ja aus den Kolonien rekrutiert haben. Und ist das auch, von meiner Seite ist das so, wenn Japan wirklich das Problem lösen würde mit der Vergangenheit dieser Aufarbeitung, hätten wir viel mehr Sicherheit in Ostasien, Nordostasien, weil immer wieder kocht das ja über und ich mache mir natürlich auch manchmal wirklich Sorgen, wenn das so zuspitzt, dass in Korea zu viel Anti-Japanismus hochkommt, das ist ja immer gefährlich. Und das sind so Sachen, wo wir irgendwie sagen, das müssen wir wirklich eigentlich ernsthaft lösen. Und die Botschaft, was diese Statue bringen will, ist ja den Frieden. Ich habe so viele betroffenen Frauen gedolmetscht. Und nicht alle Frauen machen das, sondern die paar Frauen, es gibt ja nicht so viele Frauen, auch jetzt dann auch, weil viele auch verstorben sind, die haben eine richtige Überzeugung, wenn die das machen und sagen, ich mache das, ich könnte jetzt in meinem hohen Alter bequem zu Hause in meinem Sessel sitzen, nur ferngucken und mir gut gehen lassen. Und ich stelle mich ja jedes Mal dahin. Und nach dieser Zeugenaussage haben sie auch Albträume. Und weil sie ja immer wieder diese Erinnerung wachgerufen wird. Und sie sagt, ich spuck mich ja selber an, wenn ich das mache, das, was ich dann irgendwie alles erlebt habe. Aber ich mache das, dass es nicht wiederholt, nie wieder, weil es nicht wieder den jungen Frauen wie ich, wie mir das geschehen ist, dass es nicht passiert. Und ohne diese Missionsgedanken können sie das auch gar nicht machen. Und deswegen bestehe ich auch drauf, dass es einfach, dass es mit dem Namen erwähnt wird, dass die Friedensstatue heißt.
Frau Richter, wie sehen Sie denn die Thematik der Friedensstatue?
Die Herkunft der Statue ist ja sozusagen aus dem, Nathalie, das weißt du besser, aus dem ja schon viele, viele Jahre währenden Auseinandersetzung, dass dieses Kunstwerk, auch darüber wird gestritten, das sei kein Kunstwerk, sondern, was weiß ich, Propaganda, dass dieses Kunstwerk ja benutzt wurde für die Auseinandersetzung in Seoul vor der japanischen Botschaft, wo seit vielen Jahren und ich glaube zum 1000. Mal ist dann dieses Kunstwerk geschaffen worden. Und von der wissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, von diesem konkreten Fall ausgehend, also ganz konkret, was da in Ostasien passiert ist, wollen wir diesen Begriff der sogenannten Trostfrau oder der sexuell versklavten Frau erweitern hin zu dem Thema, dass alles, was sozusagen in diesem Kontext Gender und Krieg, ne, eine Rolle gespielt hat, damit also sozusagen angestoßen wird, diese konkrete Trostfrau ist der Anlass dafür, dass wir dieses Problem ausweiten, über Asien hinaus, über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Die ganze Problematik hängt ja auch zusammen in den 90er Jahren mit den Jugoslawienkriegen, ne? Also auch die Jugoslawienkriege damals mit den Vergewaltigungen von Frauen in ehemaligen jugoslawischen Ländern. Das war ja ein Katalysator der ganzen Geschichte, dass das auch vor die UN gekommen ist und dass überhaupt auch die Stimmen aus Ostasien gehört wurden. Ja, das ist schon mal eine Erweiterung. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich nicht gewusst habe, dass es ein solches Zwangsprostitutionssystem auch in deutschen KZs gegeben hat. Ja, also dass sozusagen Frauen, jetzt müssen wir vorsichtig sein, da kommt die Wissenschaftlerin sozusagen hervor. Da gibt es welche, die sozusagen, das weiß ich nicht, da bin ich auch, will ich jetzt nicht so tun, als sei ich Spezialistin, aber ich habe zumindest gelesen, dass es das in Buchenwald gab, wo dann aber die Frauen tatsächlich auch bezahlt wurden. Ja, aber sie sind ja dort auch im KZ gefangen gewesen oder sind dorthin gebracht worden. Das heißt also auch in der eigenen Kultur bin ich durch die Beschäftigung mit dem japanischen oder ostasiatischen Kontext darauf gestoßen, von diesem konkreten Fall aus erweitern wir die Trostfrau zur Friedensfrau, ja, vor dem Hintergrund Gender und Krieg. Aber gegenüber diesen rechtskonservativen und für mich also sehr unangenehmen Aktivistinnen, ne, die werden auch als Grassroots bezeichnet, die uns hier sozusagen in eine Situation bringen, dass wir diese Texte lesen müssen, die sie uns schicken. Und die ganzen Auseinandersetzungen denen gegenüber spreche ich nicht sowohl. Also diese ganze Komplexität hat meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, denen vorzutragen, weil die wollen nicht Neues erfahren. Die wollen sozusagen alte Standpunkte verteidigen oder was auch immer. Denen gegenüber spreche ich eindeutig von der Friedensstatue. Ja, Punkt.
Frau Richter, möchten Sie vielleicht kurz erklären, worum es sich bei diesen rechten AktivistInnen, die Ihnen Texte schicken, handelt?
Ja, also jetzt sind wir sozusagen wirklich ganz konkret bei dem Berliner Fall, sage ich mal, der Friedensstatue. Ne? Es kam also, offensichtlich gab es in einem, da will ich mich nicht zu weit rauslehnen, aber die Gerüchte sagen, dass es ein Gespräch zwischen Heiko Maas und dem japanischen Außenminister gegeben hat und er also sozusagen vorgetragen hat in dem Protokoll, was man über die Botschaft nachlesen kann, steht da drin nichts. sozusagen vorgetragen hat, das Außenministerium solle darauf wirken, dass diese Statue verschwindet. Ja, das ist wie so ein pavlovscher Reflex, wenn da irgendwo sowas auftaucht, geht das der Mechanismus an und dann sprach Nathalie uns an, dann sind wir sozusagen in die Gänge gekommen, haben diese Petition verfasst, die dann auch über die Homepage verbreitet wurde und prompt kriegten wir also von alten Bekannten Briefe. Also einer davon ist der Herr Fujioka, ne, den ich schon seit den 1990er Jahren kenne, der damals die Gesellschaft zur Erneuerung der Geschichtsbücher mitgegründet hat, der es ausschließlich darum ging, also die Problematik der Postfrauen aus den Schulbüchern wieder rauszuschmeißen. Ja, das heißt, so lange ist das schon. Der ist hier wieder mit dabei und andere Organisationen, vor allem aber auch die sogenannte Nippon Kaigi, also die Pan Conference, danke, auch übrigens, glaube ich, 97 gegründet wurde. Ja, und seitdem sozusagen sogar die japanische Regierung bedrängt, ja, aktiv zu werden. Jetzt gerade wieder aktuell, dass aus den Geschichtsschulbüchern der Mittelstufe sozusagen in einem der Bücher soll jetzt wieder mal die Postfrau in Problematik erwähnt werden. Also da reagieren die wie von der Tarantel gestochen darauf, dass das wieder rausfliegt. Und die sozusagen sind auch der Druckerzeuger, denke ich mal, auf das Außenministerium, um dafür zu wirken, das muss weg. Ja, das muss weg, egal wo die Statue auftaucht, das muss weg. Und ich habe dazu, wie gesagt, in dem kleinen Brief an Herrn von Dassel und dann auch an die Bezirksverordnetenversammlung das nochmal hergeleitet. Das sind, da haben also 82 Abgeordnete des japanischen Parlaments, beider Häuser, einen Brief dann an Stadtbezirk Mitte geschrieben. Das sind auch diejenigen, die uns dann Briefe schreiben, ja, auf die ich aber, das muss ich gestehen, nicht antworte. Aber diese 82 Abgeordneten, ja, die kommen aus dieser Nippon Kaigi und die Nippon Kaigi ist ein mächtiges, eine Organisation, die sozusagen in die Geschichtspolitik hineinwirkt und die versucht also diese schädlichen, für Japan schädlichen Dinge sozusagen aus der Welt zu schaffen. Durch Verbote. Das ist eine zutiefst nationalistische, rechtskonservative, ich würde fast sagen, zum Teil auch rechtsextreme Vereinigung, die hier also auch ganz verschiedene Kanäle in die Gesellschaft hinein hat und die auch neuerdings in der Japanologie durchaus thematisiert wird, auch in Unterrichten. Das sind also diejenigen, die dann sozusagen den Druck machen, politisch den Druck machen und die dann eben auch dazu beitragen, dass dann auf diplomatischer Ebene sozusagen solche Dinge zustande kommen. Ja? Da würde ich jetzt wirklich auch nochmal unterscheiden zwischen japanischer Regierung. Unter Abe war das nochmal was anderes. Also Abe selbst ist in dieser Nippon Kaigi Mitglied. Ja? Viele Abgeordnete sind sozusagen auch Mitglieder in dieser Nippon Kaigi. Die Nippon Kaigi ist aber nicht die japanische Regierung. Wir haben in der LDP durchaus auch vernünftige Leute, Männer und Frauen, die daran interessiert sind, ordentliche Beziehungen zu den ostasiatischen Nachbarstaaten zu bekommen. Die LDP ist weites Spektrum, ja, ein weites Spektrum an Meinungen. Und es sind aber eben diese Kräfte, und die haben auch viel Geld, ja, die können sowas machen, die können ihre Sachen ins Englische übersetzen lassen, verbreiten lassen. Ich bin der Meinung, man darf die nicht unterschätzen, aber diese Aggressivität, die da gerade wieder an den Tag gelegt wird, die hat auch etwas ein bisschen damit zu tun, dass sie ihre Fälle davon schwimmen sehen, ja, dass ihr Einfluss nicht, zumindest nicht so ist, wie sie das gerne hätten.
Jetzt ist es ja eigentlich schon absurd genug, dass sich japanische Rechtsradikale oder Nationalisten in eine Politik in Deutschland und dann auch sehr regional in Berlin einmischen, wo es darum geht, ob da eine Statue stehen soll oder nicht stehen soll. Frau Hahn, Sie haben mir auch gesagt, dass Sie es ein bisschen andersrum wieder absurd finden, dass in der Diskussion hier gesagt wird, ja, wir dürfen uns hier nicht einmischen in den Konflikt zwischen Japan und Korea. Aber andererseits gibt es dann eben solche Resolutionen wie die, die wir vorhin kurz angesprochen hatten, zur Bekämpfung von sexueller Kriegsgewalt zum Beispiel, wo es ja um internationale Konflikte geht und nicht, da geht es ja nicht nur um die Bekämpfung von sexueller Kriegsgewalt in Deutschland, sondern auf internationaler Ebene. Wie erklären Sie sich das?
Also ich denke, dass erst, glaube ich, jedes Land eben keine Konflikte möchte. Also dies Herr Dassel oder auch die, weiß nicht, andere Politiker haben auch gesagt, diese Friedensstatue ist zu vorbelastet. Ja, die hat so viele Probleme. Aber wenn man es genau anguckt, diese Statue hat selbst keine Probleme. Die Probleme machen die sozusagen die Täter oder die Nation, die Japan oder wie auch immer, wer da agiert, will das Problem nicht sehen. Und dann wird das auch eher erstmal an denen geglaubt. Das war ja das, ne? Und es ist ja immer noch der Meinung, die ist vorbelastet, die würden irgendwie ganz was Neues machen.
Dieser Gedanke, dass die Opfer hier, dass es hier um die Opfer geht, ne? Bei der Statue auch. Also diese Opferproblematik und das Überwinden von nationalistischen Zuordnungen hier, Japan, da Korea. Auch dazu kann die Friedensstatue etwas beitragen, wenn wir es so nutzen für uns, dass wir das in die Diskussion einbringen und es diskutieren.
Aber da hätte ich jetzt gleich eine Zwischenfrage. Und zwar haben Sie gesagt, dass die Herrschenden das System dafür sorgen will, dass die Opfer nicht zur Sprache kommen und die Täter geschützt werden. Und das verstehe ich, wenn wir uns auf nationaler Ebene bewegen. Aber warum schützen dann zum Beispiel deutsche PolitikerInnen, die gegen den Verbleib der Statue stimmen, Täter, mit denen sie ja eigentlich nichts zu tun haben?
Hier müssen wir natürlich sehen, dass wir als Akteure wieder sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Das ist die diplomatische Ebene. Ja, die diplomatische Ebene, die natürlich auch, es gibt eine Städtepartnerschaft zwischen Tokio und Berlin, die möglichst nicht beschädigt werden soll, und finden also Diplomatie und Politik, Wissenschaft, Akteursposition kommt hier nochmal mit rein. Ich würde also alles andere tun, als jetzt zu sagen, die Außenpolitik Deutschlands will diese Täter schützen. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Mal sehen, wie das weitergeht. Die Realität wird so aussehen, dass wir, ich weiß es nicht, irgendeinen Kompromiss finden müssen. Das ist nun mal auch, sage ich mal, in einer solchen konkreten Gedenkpolitik müssen wir sehen, wir müssen es organisieren. Ja, also das geht sozusagen uns noch bevor, aber dass die unterschiedlichen Standpunkte dann nicht alle harmonisch sich einhenkeln und ganz zufrieden sind, damit müssen wir rechnen. Das macht den Kampf schwer, aber es macht ihn auch interessant und es bringt uns weiter. Also ich lerne dabei viel, ja. Also solche Aktivistenrollen, die haben für mich auch insofern was Faszinierendes, weil das ist nicht nur ein Ziel, dem ich sozusagen nachstrebe, das muss ich jetzt unbedingt erreichen, sondern das Feld und der Moment des sich Auseinandersetzens selbst ist eigentlich für mich auch, lassen Sie mich das mal so sagen, ein Vergnügen, weil ich damit Leute kennenlerne, von denen ich nichts gewusst habe, Standpunkte kennenlerne, die ich sicher nicht unbedingt alle teilen muss, aber das regt mich an. Das ist sozusagen Leben für mich, ja.
Jetzt wollte ich gerade fragen, wie das bei Ihnen ist, weil Sie sind ja nicht, Sie können ja nicht einfach in die Aktivistinnenrolle rein und rausschlüpfen. Sie sind ja Aktivistin die ganze Zeit, oder?
Ja. Also ich wollte, ja, also für mich ist es halt auch dieses unglaubliche Lernprozess, teilweise ja auch, man muss ja immer was Selbstverständliches auch in Frage auch stellen. Das ist für mich, was selbstverständlich ist, dass es wirklich diese Frauen für mich auch so die mutige Frauen sind, dass es wirklich Tolles ist, dass ich auch in Deutschland gerne vorstellen will. Aber das wird ja nicht so gesehen. Da muss man ja irgendwie auch lernen, diese Argumentationsmuster auch anzueignen. Und und auch in Kommunikation zu treten. Also eine Freundin von mir hat auch aus dem Facebook jemand diese Kommentar auch gebracht, der in Japan, ne? Ja, in Japan gibt es eine Frank-Statue und auch Holocaust-Museum. Niemand regt sich drüber auf oder die deutsche Regierung regt sich nicht drüber. Mhm. Und als ich die Geschichte erzählt habe, hat dann auch jemand von POC-Szene gleich gesagt, dass es also wirklich, dass das diese universelle, was das Anne Frank oder was eurozentrische Geschichte universell gesehen wird, aber weil du dass diese Friedensstatue aus Korea kommt, aus Asien, wird ihr Leiden vielleicht auch nicht universell gesehen. Also danach mussten wir irgendwie auch fragen. Und ich habe auch, mein Endziel ist, was ich auch gesagt habe, es war für mich wirklich dieses entscheidendes Bild, was passiert, wenn Black Lives Matter, wenn diese koloniale Statue gestürzt wird, wegkommt. Womit füllen wir die Leerstellen? Und zu diesem Zeitpunkt, wo es hier die Statue gestürzt wird, in Korea, in ihrem eigenen Land, müssen die jungen Studenten diese Statue beschützen. Und weil diese Statue so unangenehm ist, die ist so unangenehm, weil sie einfach auch da ist, schon unangenehm für viele, weil das ja eigentlich so ein Tabuthema ist. Ne? Das ist ein absolutes, diese Vergewaltigung und Erniedrigung und Demütigung, das wollen die nicht haben. Die wollen, die verantwortlichen Männer, die wollen sauber sein. Die wollten haben, möchten das damit nicht zu tun haben. Und die ist gegenwärtig. Und dann ist das halt auch so ein, aber gleichzeitig auch ein Symbol von diesem, von dem Überwindung von Kolonialismus und letzten Endes auch Dekolonisation. Und deswegen hat sie ja so viel Symbolkraft. Und wo ich sage, diese Friedensstatue hat sie eigentlich verdient, diese Leerstellen zu besetzen. Und aber auch gleichzeitig, wo ich sage, ja, und sie ist ja auch, Steffi auch, wie diese koreanische Community, die älteren Frauen, die als Gastarbeiterin angeworben vor 50 Jahren da ist, für sie ist das ein Stück Heimat, wie dieses Halt irgendwie gibt, wie sie da hingehen und sie pflegen diese starke Identifikation und diese Trostraumbewegung in Deutschland ist ja auch von den Frauen, also aus Korea und auch Japan und zusammen geführt worden. Und das muss ja irgendwann auch sagen, ja, an wessen Geschichte erinnern wir uns? Wenn wir von Multikulti-Gesellschaft sprechen, wenn wir von der Integration sprechen, denke ich mal so, ja, ich habe mich auch immer als Gast gefühlt hier in Deutschland, aber irgendwann muss ich ja auch wenn es mir schwerfällt irgendwie, weil es einfach daran liegt, dass auch unsere Generation nicht sich deutsch fühlen wollen, mit Deutschland nicht identifizieren wollen. Wenn man sagt, neue Deutschen, dann frage ich manchmal, will ich denn deutsch sein? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem muss ich dann sagen, hallo Leute, das ist auch die Geschichte, die Migranten hier mitgebracht haben. Und die muss als auch deutsche Geschichte anerkannt werden. Wer ist hier deutsch? Nur die Deutschen? Wer ist biodeutsch? Also es gibt ja diesen Begriff. Nur dessen Geschichte wird erinnert, sondern die zugewandert sind. Und wir können ja irgendwie sagen, wir können ja hier auch die tolle Geschichte hier einführen. Also nicht nur Kimchi, nicht nur Taekwondo und das Essen, was wir, ich habe jahrzehntelang für meine Kinder, für Schulfeste, wir sind ja so Multikulti, wenn er Fest macht, habe ich, weiß nicht, Glasnudel und Mandus gemacht. Aber das ist ja nicht Multikulti, also mehr. Und das ist ja auch diese ganze politische Aktionen, die wir hier durchgeführt haben, die wir hierher gebracht haben, die wir diese Diskussion anstoßen, die muss auch anerkannt werden. Und das, denke ich mal, gibt es auch mehr diese Ansätze. Und ich glaube, dass wir das halt wirklich, wenn man transnational werden, also wie Steffi, du auch gesagt hast, von diesen nationalistischen Gedanken wegkommen wollen, ich glaube, da müssen wir uns auch wirklich öffnen. Und dafür ist, glaube ich, die Friedensstatue, also für mich ist so ein Symbol. Ich hoffe, dass auch die Zuhörerinnen und alle auch meinen Gedanken auch verstehen können oder würde mich sehr freuen.
M94.5 to go. M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.